eine kurze Vorstellung. Wenn ich jetzt ein anderes Geschlecht bekommen hätte, wäre mein Name Angelika gewesen. Die rief gestern Abend an. Sie ist krank und schickt mir die PowerPoint zu. Und das führt dazu, dass ich gestern Abend ein bisschen anders verbracht habe als geplant. Und jetzt für IPPNW-Vertreterin abgesprochen, auch mit Werner, der Kinderarzt auch für meine Kinder war, die jetzt inzwischen selber Mütter sind. Und von daher ist es alles rund. Es geht nur, was geht. Wir haben die IPPNW in die Planung mit einbezogen. Nicht zuletzt deswegen, weil an dem Tag wurde meine älteste Tochter geboren. Und auch in dieser Demonstration war jetzt nicht nur Robert Jung und Dorothee Sölle und Heinrich Böll, sondern halt eben auch Horst Eberhard Richter, IPPNW. Und von ihm gibt es ein Zitat, das ich am Schluss auch bringen werde, was uns dazu motiviert hat, die IPPNW anzusprechen. Deren Vortrag ist ein bisschen länger geplant, länger von ihr geplant, als es geht. Deren Vortrag ist von Angelika ein bisschen länger strukturiert, als es geht. Ich muss also teilweise so ähnlich wie vorhin durchrennen. Sie spricht erstmal von aktuellen multiplen Krisen. Da hat sie völlig recht. Die sind hier ein paar aufgeführt, aber ihr kennt sicher alle die 17 Millenniumsziele der UNO, die alle diese Krisen betreffen. Und alle diese Krisen haben das große Problem, dass sie gemeinsam gleichzeitig auftreten. Das ist wirklich eine Herausforderung für die Weltgesellschaft von vergleichlosem, katastrophalem Ausmaß, das uns alle herausfordert, die richtigen Prioritäten zu setzen. Sie macht dann weiter mit dem Verweis, was uns heute erwartet, die Atomkriegsgefahr, die sichtbar werden der planetaren Grenze, die auch was mit den 17 Millenniumszielen zu tun haben. Zu den planetaren Grenzen zitiere ich kurz aus diesem Buch von 1972, den damaligen Generalsekretär der UNO, mit einem der programmatischen Sprüche für die Friedensbewegung, der NATO-Tagung diametral entgegensteht. Denn da geht es ja um die Competition, die Konkurrenz, die Rivalität zwischen den Großmächten. Und Generalsekretär Utant sagte 1969 diesem Buch zufolge Folgendes: Ich will die Zustände nicht dramatisieren, tut er auch nicht, es reicht schon so. Aber nach den Informationen, die mir als Generalsekretär der Vereinten Nationen zugehen, haben nach meiner Schätzung die Mitglieder...
Bitte die Handys alle ausschalten.
Bitte denkt dran, die Handys nachher wieder anzuschalten. Gut, also nach den Informationen haben wir noch ein Jahrzehnt Zeit, das Wettrüsten zu stoppen, die Zusammenarbeit zu beginnen, den menschlichen Lebensraum zu verbessern, die Bevölkerungsexplosion niedrig zu halten und den notwendigen Impuls zur Entwicklung zu geben. Wenn eine solch weltweite Partnerschaft, Zusammenarbeit, Kooperation innerhalb der nächsten 10 Jahre nicht zustande kommt, so werden, fürchte ich, die erwähnten Probleme derartige Ausmaße erreicht haben, dass ihre Bewältigung menschliche Fähigkeiten übersteigt. Wir sind seit 1969 in diesem Jahrzehnt, in dem die Aufgabe vor uns steht, das zu verhindern, dass die Ausmaße erreicht werden, sodass die Probleme menschliche Fähigkeiten übersteigen, wenn wir sie bewältigen wollen. Dafür sind wir ja da. Und von daher ist das eine sehr bedeutsame Sache, hier die Kriegsgefahr gleichzeitig mit der ökologischen Katastrophe in den Griff bekommen zu müssen. Da geht nur in Kooperation, egal wie jemand von dem anderen angesehen wird. Das entspricht dem Konzept der völkerrechtlichen Texte, auf die ich vorhin aus Europa Bezug genommen habe, der gemeinsamen Sicherheit. Wir sind nur dann sicher, wenn alle sicher sind, also auch die, die wir als Rivalen betrachten. Sie hat das jetzt deutlich gemacht mit verschiedenen ins Rot-Orange übergehenden Bedrohungsstellen der planetaren Grenzen im Süßwasserbereich, bei der Stratosphäre, in der Ozean, Versauerung in den biologischen, biochemischen Strömen und neuartige Gebirge. Und damit meint sie unter anderem Straßen oder Siedlungen und auch Ausdehnung von Fauna in Gebieten, in denen die bisher durch die Klimawandel-Geschichte jetzt vordringend vorher nicht waren. Und die Landnutzung. Wir wissen ja zum Beispiel von Landgrabbing, dass nicht nur China in Afrika bezieht, sondern wenn wir unsere Kartoffeln inzwischen aus Afrika bekommen, hat dann auch viel mit Landgrabbing zu tun. Die planetaren Grenzen bewegen sich in den roten Bereich und das zerstört die Lebensperspektive. Ja.
Bernhard, man versteht dich zu wenig. Und die vorherige Folie, das war nicht für uns nicht lesbar.
Ja, deswegen habe ich sie auch versucht vorzutragen. Jetzt sind wir nach den planetaren Grenzen in dem Bereich der Hauptbelastung. Das bezieht sich also auf...
Ja, dann kannst du es lauter machen, wenn man spricht, weil das ist etwas zu leise. Oder du musst lauter
sprechen. Mal gucken. Es ist jetzt auch für mich störend gewesen, dass es gerauscht hat, gerumpelt hat. Das tut es jetzt zum Glück nicht mehr. Vielleicht ist es jetzt besser. So. Also mindestens vier dieser Bereiche, die ich jetzt vorgetragen habe, sind inzwischen schon so weit überschritten, dass wir eine Planetary Health brauchen. Planetary Health, das ist die Organisation, in der Angelika Clausen auch noch ist, neben der Organisation. Jetzt ist es gerade weg. Okay, neben der Organisation, die in den 80er Jahren als Friedensbewegung den Einfluss hatte, bekamen die internationalen Ärzte zur Verhütung des Atomkriegs den Friedensnobelpreis. Und da ist sie drin und zusätzlich in einer Planetary Health Organisation, die klimaneutrale Medizinversorgung anstrebt und dazu auch Fortbildungen durchführt. Und in dem Zusammenhang stieß sie auf dieses Rezept. Da überschneiden sich Ökologie, Ökonomie und Soziales nur marginal. So ist die Denkweise von vor allem jenen, die in kapitalistischen Konkurrenz denken, den gemeinsamen Nenner höchstens suchen. Und die ganzheitliche Herangehensweise von Planetary Health sieht das alles in einem Kontext, in die Ökonomie, das Soziale und die Ökologie, in dieser Reihenfolge deswegen, weil die Ökologie nun mal das Prioritäre ist, wenn wir überleben wollen. Wir brauchen in der Tat eine Denkweise, die wegkommt von der Konkurrenz belebt das Geschäft hinzu, wenn du überlebst, kann auch ich überleben. Das ist eine gemeinsame Aufgabe. Die ist dann auch sozial. Und sie hat die Klimakatastrophe und die Atomkriegsgefahr hier nochmal veranschaulicht, weil sie 30 Folien hat, rück ich da ein bisschen drüber. Aber sie macht mit dem Bild deutlich, dass es einmal diese Kriegsgefahr gibt und dann von Monty Plattiff, einem der bekannten Ökologen, die auch öfter in den Medien erscheinen, das Thema Eiszeit, das zusammenhängt mit dem einen und das andere. Der Atomkrieg aus Versehen, dazu folgendes. Ich begrüße euch in den 1980er Jahren. Das mache ich deswegen, weil wir haben in dem Buch, in dem Aufruf zu dieser Demonstration, den Satz am Anfang stehen, dass dies das gefährlichste Jahrzehnt der Geschichte wird. Und jetzt begrüße ich euch in dem nächsten gefährlichsten Jahrzehnt. Ich sage das deswegen, wir haben damals herausgefunden, dass die Mittelstreckenraketen Pershing 2 mit wenigen Minuten Flugzeit den Alarmradar der Sowjetunion überfordern. Wenn da ein Fehlalarm ist, haben die keine Zeit mehr zu überprüfen, ob es einer ist. Weil die sind so schnell in den Lagern, in den Silos oder in den Schaltzentralen der Macht, dass in der Zeit der Überprüfung am Ende, wenn es dann doch kein Fehlalarm war, alles kaputt ist. Diese Pershing 2 steigert die Gefahr des Atomkriegs aus Versehen im Fall eines Fehlalarms. Wir sind jetzt hier, weil ein sowjetischer hoher Militär zum Glück zivilen Ungehorsam praktizierte. Sein Name Petrov ist einigen von uns sicher bekannt. Er hat nämlich in einer genau solchen Situation gegen die Vorschrift verstoßen. Das war, als das NATO-Manöver Able Archer hier lief, ein martialisches Manöver, das die Idee der Atomkriegsvorbereitung durchspielt. Sicher wusste die sowjetische Führung mehr Details über die Spionage, wie beispielsweise Topaz. Aber jedenfalls der Atomkrieg aus Versehen ist jetzt wieder genauso gefährlich vor der Tür. Da hat Monika vorhin von den Dark Eagle gesprochen, das sind Hyperschallwaffen. Die fliegen in einer ähnlich kurzen Flugzeit von zum Beispiel Wiesbaden oder Grafenwöhr oder wo der LKW steht, von dem aus sie starten, Richtung Führungsstellen der russischen Armee und haben dann auch eine ähnliche Gefährlichkeit des Atomkriegs aus Versehen, wie es damals war mit den Pershing 2. Der Spiegel war damals mit auf unserer Seite, ist heute alles anders. Das Atomrisiko steigt, wenn Russland sich in der Defensive befindet, steht im Friedensgutachten 2022. Und dann kommen wir jetzt hier zu der Tatsache, dass damals in den 80er Jahren sowjetische und amerikanische Wissenschaftler 1983 die Welt aufrüttelten mit der Erkenntnis der Gefahr des nuklearen Winters. Wenn nur ein Bruchteil der 15.000 circa Atompotenziale, die Nuklearmächte zur Verfügung haben, im Krieg zum Einsatz kommt, bedeutet das, dass die Erdatmosphäre durch die Flugaschen so verdunkelt wird, dass wir hier im Hochsommer um 12 Uhr mittags unter 0 Grad liegen. Dann war es das. Das ist der nukleare Winter. Vor dem warnten seitdem und warnen wir bis heute die Wissenschaftler. Das ist ein Thema, das nicht alleine nur auf die Kriegssituation Bezug nimmt, sondern wir haben natürlich auch schlimme Katastrophen zu befürchten, wenn aus einem Atomreaktor durch kriegerische Entwicklung beispielsweise in Harawi am Ende ein Atombombe wird. Hier haben wir jetzt eine Studie über die globale Durchschnittstemperatur der Erde, deutlich machend, dass das Thema Heißzeit, das ich vorhin in dem Buch von Rotschild Latif angezeigt habe, wirklich beweisbar ist. Ein Atomkrieg zwischen Ukraine und Russland, also durch den Krieg der Ukraine und Russland, ist die grüne Linie unten und das andere ist Indien, Pakistan, die sind jetzt marginale Atommächte. Es gibt ja noch andere. Die Gefahr der nuklearen Winterkatastrophe ist wirklich eine der für die Wissenschaften sehr wichtige. Da kommt jetzt das mit der Abkürzung Atomkrieg Indien, Pakistan, UR, Atomkrieg USA, Russland, nicht Ukraine. Hatte ich gerade falsch gesagt. Und der Einsatz von Atomwaffen durch Atomwaffentests, ich sagte vorhin, in dem Kontext hat sich Greenpeace gegründet. Es gibt verschiedene Testgebiete. China hat welche und wir kritisieren die überall, weil die atmosphärischen Versuche führen zu einer Verstrahlung der Erdatmosphäre mit Ionisierung, die in ihrer Wirkung völlig teilweise unerforscht sind, völlig oder teilweise, je nachdem, welche Isotopen es sind. Und dann kommt die medizinische Belastung der in der Nähe existierenden Menschen hinzu. Die Atomtests in Nevada, da gibt es diesen Film Atomic Café, da sind erschütternde Bilder über die Naivität da in der Nähe, überhaupt mit Soldaten, die dann Brillen aufziehen mussten, haben sicher einige von uns gesehen. Das ist nicht zu tolerieren, die radioaktive Verstrahlung der USA, die nachhaltig ist, sieht man in diesem roten Bereich aufgrund der Tests. Und das ist sicher nicht nur in den USA, sondern auch in anderen Gebieten. Die Folgen für die Gesundheit sind natürlich, wie wir alle wissen, das ist jetzt von der Medizinerin Angelika, Krebs, Leukämie, Knochenveränderungen, Missbildungen, Früh- und Fehlgeburten. Hier werden Bilder gezeigt, zum Beispiel ein Kind mit einem viel zu großen Kopf aufgrund der Missbildung, eine 43-jährige Mutter, die an einem Hirntumor leidet. Unser Rezept ist der Atomwaffenverbotsvertrag. Dazu, also jetzt trinke ich mal gerade einen Kaffee.
Bitte ich um
Entschuldigung, aber ich musste vorhin die Präsentation neu suchen, nachdem ich die, bevor ich in die Kaffeepause ging, eingerichtet gehabt hatte. Und jetzt ist aber wieder alles gut. Also Horst Ewald Richter hatte in der Zeit der Friedensbewegung folgende Position. Das war damals der Repräsentant der Ärzte zur Verhütung des Atomkriegs. Im Atomkrieg gibt es keine medizinische Hilfe. Die ärztliche Aufgabe in diesem Kontext besteht also darin, Prävention zu betreiben, ihn zu verhindern. Das ist unsere Aufgabe. Deswegen sind wir hier. Wenn wir über die Ukraine sprechen, sprechen wir über die Priorität der Vermeidung des Atomkriegs und über die Priorität der Vermeidung der atomaren Katastrophe, die Tschernobyl in den Schatten stellt. Wir haben die Aufgabe, das menschliche Überleben auf diesem Planeten und in diesem Erdteil zu retten gegen die Interessen derer, die anders denken. Das ist der Grund, weswegen wir hier sind. Es ist die Claudia Major von der Studie Wissenschaft und Politik, die die Atomwaffen als Kriegsverhinderungswaffen und als Kriegsverhinderungsstrategie und als Lebensversicherung bezeichnet. Wir betrachten sie als eine nukleare Geißel der Menschheit, die eher besser morgen als übermorgen abgeschüttelt wird. Wir kritisieren die nukleare Abschreckung. Es gibt einerseits die Katastrophengefahr, zu der jetzt auch einiges schon gekommen ist. Es gibt keine äußere Instanz, die den Einsatz von Atomwaffen verhindert. Wenn der amerikanische Präsident mit seinem Koffer entsprechende Hinweise und Befehle ausübt, war es das dann. Und nukleare Abschreckung bedeutet, was ich gerade gesagt habe, die nukleare Geißel für die gesamte Weltbevölkerung. Eine unserer Hauptaufgaben ist wirklich, dagegen vorzugehen. Deswegen waren die internationalen Ärzte zur Verhütung des Atomkriegs erste Wahl. Sie hat jetzt das Madrider, also da war der letzte NATO-Gipfel-Konzept der Strategie NATO 2030 als das hier erwähnt. Globales Lagebild aufbauen, nukleare Abschreckungsfunktion. Ich lese da mal was draus vor. In diesem Papier NATO 2030 steht nach dem Auswärtigen Amt, ich habe die Quelle hier, es gibt eine veränderte strategische Umfeldsituation, das hatte ich ja vorhin auch schon mit Zitaten in meinem ersten Vortrag. Das erfordert nach der NATO eine neue strategische Denkweise. Dazu gehört die Stärkung der Abschreckung auch der Atomaren. Zu Russland steht in diesem Papier NATO 2030, die NATO muss über angemessene konventionelle und atomare Militärkapazitäten verfügen. Das heißt, hier geht es wieder um die Atomkriegsvorbereitung und die Flexibilität besitzen, insbesondere an der Ostflanke der NATO. Wir sollen die finanziellen Zusicherungen einhalten, das heißt die 2%, damit die NATO nicht nur 20 Mal so viel für den Militärbereich ausgibt als Russland, sondern noch viel mehr. Das ist in diesem Konzept NATO 2030, das alle führenden Medien hier gutheißen, bis in die Ampel. Und wir sind halt eben an anderen Interessen orientiert. Die nukleare Teilhabe innerhalb der NATO ist ein Punkt, an dem wir auch heftige Kritik üben. Wenn jetzt, hier stehen die F-35, da hast du vorhin, Uri, ja auch deutlich von gesprochen, die in dem 100 Milliarden Solidaritätsfonds für die Ukraine enthalten sind, ein Papier, ein Milliardenaufwand, der von jetzt auf gleich zur Verfügung organisiert wurde, während die ökonomischen Nöte dieses Landes auch eine große Finanzierung erfordern, aber dafür sind die Mittel mitnichten in der gleichen Schnelligkeit verfügbar. Jedenfalls dieser F-35 ist nicht nur mit den chinesischen Bestandteilen ein Problem, sondern er ist auch ein ganz einfaches Problem. Er ist nicht notwendig für die normale Kriegsführung der Bundeswehr. Das macht schlimm genug der Eurofighter, den sie planen. Der Eurofighter hat pro Stunde den CO2-Ausstoß eines Bundesbürgers in einem Jahr. Es gab bei den Tornados letztes Jahr 18.000 Flugstunden. Alleine die. Nur mal ökologisch, weil wir sind eine friedensökologische Tagung heute. Bei den F-35 ist die Sauerei, dass uns die Atomkriegsvorbereitung als Solidarität mit der Ukraine verkauft wird. Das ist eine Propagandalüge ersten Ranges. Es geht hier um alles, nur nicht um Solidarität mit der Ukraine. Es geht hier wirklich um etwas Intolerables im Zusammenhang mit diesem Konzept. digitale Teilhabe mit F35. Da kommt jetzt noch der B6112 zu, also ab 2024, wir können ja gerade mal in den Kalender gucken, wo wir sind, wird geplanterweise die B6112 in Büchel liegen. Das sind also nukleare Arsenale. Ich nenne die nicht Atombomben oder Waffen, das habe ich von Gustav Heinemann gelernt. Das verniedlicht die. Das sind keine Waffen. Bei Waffen, danach geht es weiter. Und deswegen sind das höchstens Insektenvergiftungsmittel, wobei das Insekt der Mensch ist. So Heinemann 1958 im Bundestag, als es gegen die Beschlussvorlagen von Strauß und Adenauer ging, die Bundeswehr nuklear auszustatten. Adenauer nannte es ja nur eine Fortführung der Artillerie. Jedenfalls die B6112, die dann kommen wird nach München, hat Eigenschaften einer besonders guten Dosierbarkeit und einer großen Zielgenauigkeit. Damit sind sie bestens geeignet für die Dark Eagle-Systeme, von der vorhin die Monika gesprochen hat, die genauso schnell wie die Pershing 2 dort in Russland ankommen und dann in Silos oder in Schaltzentralen ankommen. Und wenn die klein dosiert sind, sind die ungefähr nur so wirksam wie die Atombombe auf Hiroshima. Damals waren das 20 Kilotonnen, das war eine Atombombe. Uran wurde gespalten. Danach hat zum ersten Mal Teller die thermonuklearen Potenziale erfolgreich getestet. Die haben in nicht Kiloton, also 1000 Faktor, sondern Megaton, also Millionen Faktor Wirksamkeit. Diese B6112 kann man beliebig hin und her dosieren. Und dann hat sie noch eine Zielgenauigkeit, die der Pershing 2 entspricht. Sie ist also bestens geeignet für den Enthauptungsschlag und sie ist bestens geeignet für das Herabsenken der Nuklearschwelle durch ihre gezielte Dosierbarkeit. Für mich ist das eine umgekehrte Kuba-Krise. Wenn die Russen sowas vor der Südgrenze der USA stationieren wollten, nehmen wir mal an Venezuela, Kuba oder El Salvador oder Nicaragua. Ich weiß von der Kuba-Krise, was dann hier los wäre. Ich habe damals Angst gehabt, ich war bei Oma, ich sehe meine Eltern in diesem Leben nicht wieder. Und diese Situation haben wir jetzt als umgekehrte Kuba-Krise in Europa. Jetzt geht es wieder mit der Schaltung. Wir brauchen also eine neue Kampagne. In den 80er Jahren hatten wir, hier einige von uns gerne dieses Bild noch kennen, mit der Bombe, die mehrere Leute wegschieben, gegen die nukleare Bedrohung gemeinsam vorgehen. Atomare Bedrohung. Und das ist immer noch angesagt. Diese Atombomber, die nur für den Atomkrieg gebraucht werden und nicht für irgendwas anderes, das würden nämlich die Eurofighter machen, sind nicht nur ein Kostenfaktor, aber das eben auch. Und da sind wir jetzt dabei, dass die ökonomische Krise immer mehr die Menschen in prekären Lebensverhältnissen trifft und noch immer mehr Menschen in prekäre Lebensverhältnisse hineinbringt. Wir sind mit 10 Milliarden veranschlagt, die F-35. Wir haben Erfahrung genug zu wissen, dass sich das um den Faktor 3 mindestens toppen lässt, weil es nicht nur Erfahrungen wie die am Berliner Flughafen gibt, sondern solche Anfangspreise haben die übliche Wachstumsrate. Und die B6112 hat einen Gesamtkostenumfang von 1.500 Milliarden. Der amerikanische General Cartwright bezeichnet sie als more usable, gebrauchsfreudiger aus den Gründen, die ich veranschaulicht habe. Das 100 Milliarden Abrüstungsprogramm ist beschlossen worden und wir stehen natürlich dagegen. Von Abrüstung reden, aber neue Atombomben anschaffen, ist die Kritik von Eiken, die neuerdings der Friedensnobelpreisträger sind. Also das geht weiter. Die Friedensbewegung ist noch zu schwach, schreibt sie, da hat sie völlig recht. Es geht nicht nur um die nukleare Bedrohung, sondern auch um die mit Chemiewaffen und Biowaffen. Biowaffen, es gibt durchaus die Gefahren, die von biologischen Laboren ausgehen, die es teilweise sogar wirklich in der Ukraine geben soll. Dazu habe ich Angaben gefunden. Chemiewaffen sind lange schon verboten, aber wir wissen, dass zum Beispiel die Essener Firma Brenntag, die im Evonik-Konzern ist, an Chemiewaffenlieferungen an Syrien beteiligt war. Kann man alles nachweisen. Die Argumente der Friedensbewegung auf die Aufrüstungsspirale der NATO, der Atomwaffenverbotsvertrag ist ein sehr großes Argument für uns. Da nehmen viele Staaten teil, aber die Atommächte und die an der nuklearen Teilhabe beteiligten natürlich nicht. Natürlich ist eine Sache, an die wir herangehen müssen. Der letzte Punkt hier, der Atomwaffenverbotsvertrag, AVV, wird von den Atommächten systematisch ignoriert. Er wurde auf der Überprüfungskonferenz zum Atomwaffensperrvertrag im August im Abschlussdokument ignoriert. Das ist ein No-Go. Der UN sprach vorhin von doppelten Standards. Wenn man die Sauereien in dem einen Gebiet der Erde anguckt und die anderen Sauereien in dem Gebiet, wo man selber aktiv ist, ausblendet, hat man doppelte Standards. Hier hat man die auch in diesem Zusammenhang. Sie reden von Frieden und nukleare Rüstungskontrolle und das Gegenteil passiert. Sie haben viel von George Orwell gelernt, was 1984 War is Peace, Love is Hate und Wisdom is Ignorance und so weiter. Welche Schwächen muss die Friedensbewegung überwinden? Sie braucht eine gegenseitige Durchdringung mit der Klimabewegung. Das versuchen wir in Essen. Also eine führende Vertreterin der Parents for Future und der Energie- und Klimawandel, Essen für Stadtwandel, Initiativen wollte eigentlich heute hier sein, habe ich vorhin gesagt, kann aber nicht. Die Anti-Atom-Bewegung, also wir waren in den 80er Jahren in Kalka und haben den schnellen Bruder verhindert. Und jetzt sind wir wieder in Kalka aus anderen Friedensgründen nämlich, und die hängen natürlich zusammen. Da muss noch mehr zusammenwachsen, als es bisher der Fall ist. Und was die Gewerkschaften angeht, ist das ähnlich. Wir haben hier in Essen eine ganz hervorragende Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften, beispielsweise im Antichrista. Dort habe ich die Hauptrede gehalten am 1. September, das ist ein paar Tage gerade her. Und meine Positionen sind bekannt und die kamen da gut an. Aber es gibt auch gewerkschaftliche Situationen, bei denen das anders ist. Dann steht von Angelika die Frage, Klima, Umwelt, Atomwaffen. Ich sage Gewerkschaften, wer muss zu wem kommen? Ich sage, das ist mir egal, wir gehen überall hin. Weil wir haben den Zusammenhang klar. Und das ist auch der Grund, weswegen, ich habe das eingangs ja deutlich gemacht, Christoph gleich hier mit Greenpeace da ist. Das hängt ja alles zusammen. Und wo bleibt der BUND und der NABU beim Kampf für nukleare Abrüstung? Dazu kann ich sagen, ein inzwischen Freund ist der Bundesvorsitzende Naturfreunde. Es gibt einen Appell, den ich mit ihm entwickelt habe, zu den aktuellen Fragen, die heute hier auch Thema sind. Und der ist auf folgender Webseite abgelegt. Grüne, Linke. Da haben wir, also Michael Müller und ich und noch ein paar andere, diesen Appell zur Friedenspolitik, friedensökologischen Appell abgelegt. Also wir sind an diesem Thema auf einem guten Anfang, aber wir brauchen viel mehr. In den 80er Jahren hatten wir das. Ich habe vorhin dargestellt, wer alles geredet hat in Bonn. Natürlich war es noch viel mehr. Es waren auch Sozialdemokraten. Die SPD stand damals mehrheitlich nicht auf der Seite ihres Kanzlers, sondern auf unserer Seite. Und die Grünen waren damals noch pazifistisch. Humanitäre Folgen des Atomkriegs. Durch die Organisierung einer Anhörung im Bundestag könnte man darüber Informationen in die Öffentlichkeit tragen. Das ist ein Vorschlag von Angelika, den wir auf jeden Fall verfolgen. Da werden wir unsere Kontakte im Bundestag, die wir zur Linkspartei und zur SPD haben, in die Richtung auf jeden Fall nutzen. Denn die Bundesregierung und Parlamentarier zeigen auf dieser Überprüfungskonferenz ein Interesse an einer solchen Anhörung. Das sollten wir aufgreifen. Folgen von Atomtests, Missbildung, Fehlgeburt, das hatte ich vorhin schon gesagt, und verseuchte Erde, auch Atmosphäre. Ansatzpunkte für gegenseitige Aufklärung. Hier wird jetzt Macron zitiert, ohne zivile Atomenergie gibt es keine militärische Nutzung, das ist völlig klar. Ab 20% Anreicherungszustand sind die nuklearen Reaktormaterial in atomwaffenfähig, drunter nicht. Und darum geht es auch immer bei der Frage, was macht der Iran? Und Urenco, die in Borenko, die in der in Honau in Münsterland ihre Wiederaufarbeitungsanlagen haben, haben auch eine Technologie, die 20% aufwärts Anreicherung durchführt. Das ist eine Märchenpropaganda, von einer nicht militärischen Nutzung der Atomkraft zu sprechen, von einer nur zivilen. Das ist Sand ins Auge der Menschen. Also brauchen wir Widerstand an den Atomanlagen. Also ich war beispielsweise auch schon in Lingua und Kona mit dabei. Und das ist im Moment eine Situation, wir waren mal mehr, wurden jetzt weniger und halten in dieser Phase jetzt die gut am Glimmen. Wir müssen wieder mehr werden, weil wir sind ja wieder in den 80er Jahren angekommen. Und zum Klima, das Konzept der ökologischen Belastungsgrenzen der Erde, das muss man auch aufs Militär beziehen. Und zwar die 2100 Milliarden, die die Regierungen der Welt nach offiziellen Angaben zusammengetragen durch das renommierte schwedische Friedensforschungsinstitut SIPRI für den Militärsektor ausgeben. 2100 Milliarden, 1 Milliarde ist 1000 Millionen, rechnen sich so um, dass wir innerhalb jede Stunde 250 Millionen Ausgaben für den Militärsektor haben. Bevor es überhaupt zu Kriegsschädigungen kommt, ist das schon mal an Ressourcen und an Verbrennungsabgasen weg. Und das in einem Treibhaus Erde, das ist intolerabel. Wir hatten in der Glasgower Konferenz zur Überprüfung des Pariser Abkommens, der Umweltkonferenz der UNO, einen großen Würfel, da stand 417 drauf. Das ist die Zahl der Belastungen, Parts per Million von CO2 in der Erdatmosphäre aktuell. Natürlich ist 218, wir sind da schon weit drüber. Und die Gefahrengrenze, wo die 1,5 Grad gerissen werden, ist in wenigen Jahren erreicht. Und im Moment sieht es aus, dass es alles viel schneller kommt als befürchtet. Und wir machen Sicherheitspolitik in diesem Bereich. Das ist orwellsche Sprachverlügnung. Und insofern brauchen wir jetzt Nachhaltigkeit als führendes Paradigma in den Politikfeldern der Ökologie und der Ökonomie und der gesamten Gesellschaftspolitik. Die Nachhaltigkeit als oberstes Ziel ist in diesen drei Kreisen Ökologie, Soziales, Ökonomie auch deswegen so groß gewesen. Wir brauchen einen Handel in Bezug auf die planetaren Grenzen und zuerst die Ökologie, dann Soziales, dann Ökonomie, das würde ich anders sagen. Ich würde immer sagen, alles in einem, der ganzheitliche Ansatz. Auf jeden Fall weg vom Neoliberalismus, der das freie Spiel des Marktes zum Regenten macht. Der Markt regiert gar nichts, der Markt ist kaputt. Wir müssen bewusst steuern. Es gibt hier in diesem Buch deswegen auch die Stelle, die ich jetzt nicht zitiere. Wir brauchen einen Zustand geplanten Gleichgewichts zwischen Verbrauch und Nachwachstum von Rohstoff. Und genau darum geht es. Das anzustreben, ist die gegenwärtige Konkurrenzökonomie unfähig. Wir brauchen eine Gemeinwohl. Ökonomie. Das geht zwar wieder nicht, ah, ich bin ja auch bei 31. Das ist der letzte. 31 und die endet, irgendwo stand es gerade auch mit Gemeinwohlökonomie. Die brauchen wir. Der Gebrauch des Eigentums muss der Gemeinschaft dienen. Das ist das Einzige, was aus dem Grundgesetz in diesem Zusammenhang, wie es gerade heißt,